Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin Mörde Florian und auch heute, wie immer, geht es um moderne Arbeitsformen. Wir sprechen heute darum, wie Veränderungen in Teams passieren können, wie Veränderungen in Organisationen passieren können. Und wir haben diesen tollen Titel Dranbleiben, was das bedeutet und wie wir damit umgehen, wie Teams an etwas dranbleiben können und was das mit Veränderungen zu tun hat. Das werden wir heute ausführlich klären in dieser Folge. Aber erstmal recht herzlich willkommen an meinen Gast. Und zwar habe ich mir die Nina eingeladen. Hallo.
Hallo Florian, guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal unseren ZuhörerInnen ein bisschen vorstellen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute. Ja, ich bin Nina Mönig, bin Beraterin rund um Co-Kreation, Leadership, Kommunikation, mache auch viel im Bereich agile Strategieberatung. Und kurz zu mir, ich habe ursprünglich Geschichte und Philosophie studiert. Das heißt, ich liebe auch es, mich mit theoretischen Konzepten auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und finde es super spannend, wie Veränderungen passiert über die Zeit, was sie für Auswirkungen auf Menschen und Beziehungen und Strukturen hat. Ich war lange in der Kreativbranche tätig, viele Jahre in Führungsrollen und zuletzt als Geschäftsführerin und schöpfe eben in meiner Beratung viel aus dieser langjährigen Tätigkeit in Führungsrollen.
Ja, bringst du mir schon mal eine Menge Erfahrung mit, durch verschiedene Rollen, durch verschiedene Aspekte. Und ja, das Studium auf jeden Fall ist ganz was anderes. Das zeigt mal wieder, dass man nicht immer so eine straighte Linie haben muss mit Wirtschaftsstudium und dann Führungskraft werden oder BWL-Studium und dann irgendwas mit Wirtschaft explizit machen, sondern dass auch gerade diese vielen Facetten ja dann am Ende auch was ausmachen, diese Perspektiven miteinander zu verbinden. Bei Perspektiven werden wir heute wahrscheinlich auch von verschiedenen Teams dann auch sprechen. Bevor wir da aber einsteigen, auch für dich die Standardfrage, wie natürlich immer, was gibt dir denn Energie im Arbeitsalltag?
Ah, vieles. Also ich liebe es im Prinzip zu arbeiten und wirksam zu sein. Ich mag es sehr, gemeinsam im Team Erfolge zu haben und gemeinsam Dinge zu erreichen. Und es gibt mir sehr viel Energie, Dinge gestalten zu können und zum Positiven verändern zu können.
Da direkt mal zwei kleine Rückfragen. Das eine, du sprichst von Wirksamkeit. Was heißt das für dich wirklich, dieses Wort? Also viele sagen immer, ich will Sinn haben in meiner Arbeit, ich möchte irgendwie wirksam sein. Jetzt gibt es dann immer so zwei Lager, die einen sagen so, das ist so ein bisschen philosophisch und kann man das so wirklich definieren? Und die einen sagen so, ohne den Sinn geht gar nichts. Was ist so Wirksamkeit für dich? Wie definierst du das? Wie ziehst du die Energie daraus?
Na, da können wir nochmal eine nächste Podcast-Folge zu aufnehmen. Ich glaube, das ist eine super spannende Frage. Ehrlich gesagt, aus ganz vielen Dingen. Also ich arbeite schon auch sehr gerne mit Kundinnen und Kunden zusammen, wo ich denke, dass das irgendwie ein sinnvoller Purpose ist oder dass es ein tolles Unternehmen ist, was die damit erreichen wollen, was sie tun. Also grundsätzlich würde ich sagen, auch wenn ich kommunikativ denke, gibt es mir ein gutes Gefühl, wenn ich denke, ich rede über gute Sachen, ich bringe gute Sachen dazu, Erfolg zu haben. Also das ist schon auch ein Aspekt, glaube ich, was ich so zu diesem ganzen großen Thema Sinnhaftigkeit, Purpose. Und ich finde es schon auch wichtig für mich, zum Beispiel an einer gleichberechtigten Zukunft der Arbeit daran gemeinsam zu arbeiten oder an Nachhaltigkeitsthemen. Ich finde aber auch, dass Wirksamkeit auf ja ganz einfacher Ebene auch stattfinden kann. Also wenn ich den Eindruck habe, ich habe mit einem Team irgendwie gemeinsam einen nächsten Schritt geschafft, wo ein kleiner Erfolg erzielt wurde und die einfach irgendwie gerade sich etwas besser organisieren können oder wenn wir einen Kontext besser verstanden haben, ein Problem besser verstanden haben und merken, ah cool, okay, an der Stelle können wir weitermachen, dann finde ich, kann das auch eine total positive Wirksamkeit haben. Also ich glaube, im Prinzip geht es mir immer darum, so Schritt für Schritt in Richtung einem Zustand zu kommen, der besser ist als das, was gerade noch ist. Und das kann sich in vielen Richtungen abspielen.
Da sind wir auch gerade schon mittendrin in so Teams und wie die sich gestalten. Und du sprichst davon, dass ich weiß, wofür meine Arbeit am Ende des Tages auch eingesetzt wird. Du bist jetzt sehr stark in so einer Enabler-Rolle, das heißt, du enablest eher andere Teams, dann wiederum ihre Wirksamkeit auch zu entfalten beziehungsweise anderen Leuten zu helfen. Du hast jetzt schon Buzzwörter wie das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel auch ins Spiel gebracht. Mhm. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch eher nur mit Kunden zusammenarbeiten, wo du weißt, okay, der Purpose passt auch zu meiner Wertevorstellung, wo ich jetzt einfach mal unterstellen würde, dass du wahrscheinlich einen Solaranbieter oder so wahrscheinlich eher zusammenarbeiten würdest als vielleicht jetzt aus der Rüstungsbranche oder sowas dann. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass man weiß, warum macht man das und passt das zu meinen Werten.
Genau, das würde ich schon sagen, dass es mich da absolut eher dahin zieht. Aber gleichzeitig ist es ja schon so, dass das auch noch andere Themen, also ich finde, es ist in jedem Unternehmen wünsche ich mir zum Beispiel, dass unterschiedliche Personen in Führungsrollen kommen können. Und das wäre jetzt gut, vielleicht in der Rüstungsindustrie, weiß ich jetzt nicht, ob ich mit einem Unternehmen aus der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten würde. Aber ich denke, das ist ja auch beschäftigt viele große Konzerne und ich glaube, auch das ist sinnvoll, gemeinsam in Organisationen dann zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass in der jeweiligen Organisation einfach die Arbeitsbedingungen besser sind.
Ja, das hat natürlich viel mit den
Menschen
Teams
besser
zu tun.
Zusammenarbeiten können.
Genau, das hat viel mit den Teams zu tun, wie die Menschen dort arbeiten können, dieses eher sehr menschenzentrierte Arbeiten. Dafür müssen Teams aber auch aligned sein. Und das ist heute auch so ein Thema, über das wir sprechen wollen, wie Teams denn aufgestellt sein können, dass sie eben dieses Thema, dieses Dranbleiben an diesem Sinn, an dieser Wirksamkeit, die sie haben, zu arbeiten. Und da lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen an dem größten Hauptproblem von Teams, dass sie häufig gar nicht wissen, was denn eigentlich ihr wirksamer Rahmen ist, beziehungsweise zu was sie am Ende des Tages beitragen. Und lass uns das mal versuchen, so ein bisschen von ganz vorne aufzupröseln und zu gucken, wie können wir dieses erste Problem lösen. Ich habe jetzt gerade, weil du das eben auch schon so gesagt hast, dieses Bild von einer Star Wars-Serie im Kopf. Wo es darum ging, den Todesstern zu bauen, also für alle Star Wars-Fans da draußen, würde ich jetzt freuen, für alle, die es nicht interessiert, sorry, wo er gefangen wurde und dort die ganze Zeit immer ein Teil jeden Tag bauen musste und er keine Ahnung hatte, für was dieses Teil am Ende des Tages ist. Das war unabhängig davon, dass es ein Gefängnis war und da bestimmt keine Wirksamkeit und keine Freude aufkommt in dem Team, aber er musste sagen, jedes Mal dieses Teil bauen und ganz am Ende wurde mal aufgelöst, wohin dieses Teil kommt und wie dann am Ende dieses Rädchen sozusagen im Todesstern aussieht. Das heißt, er wusste sozusagen gar nicht, warum er diese Tätigkeit ausführt. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Teams haben, warum sie diese eine Tätigkeit ausführen. Was ist diese wirkliche Wertschöpfung, am Ende vor allem für den Kunden, jetzt mal intern oder extern, warum sie existieren und welchen Einfluss auch sie darauf haben. Weil häufig gibt es diese klare Richtlinie, du musst dieses Teil herstellen. Und das Drumherum hat das Team häufig gar nicht in der Hand. Und lass uns über dieses Thema mal sprechen und versuchen, das ein bisschen aufzuklären, wie eigentlich die Rahmenparameter dafür aussehen müssten, damit so etwas nicht entsteht.
Genau, da sind wir ja mittendrin so in dieser sogenannten Purpose-Diskussion. Ne? Also, dass wir viel glauben, dass es sinnvoll ist, wenn Teams überhaupt wissen, warum tun sie das eigentlich. Ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel an diesen Golden Circle von Simon Sinek denken, der sagt, viele Führungskräfte sind dann besonders erfolgreich oder ganz bekannte Personen, die einen hohen Einfluss haben, weil sie erstmal überhaupt über das Warum sprechen. Oder Marken sind dann besonders erfolgreich, wenn sie erstmal das Warum klären. Und ich glaube, dass auch für Teams natürlich das eine total relevante Frage ist, weil wenn man an irgendwas die ganze Zeit arbeitet, gerade auch in der Dienstleistungsbranche, kann das natürlich sein, dass man einfach eine bestimmte Tätigkeit erfüllt und einem ja vielleicht gar nicht so präsent ist, warum tue ich das denn eigentlich genau? Oder vielleicht auch intrinsisch eher irgendwie klar ist, naja gut, ich mache das, weil ich das schon immer gemacht habe. Oder das ist halt mein Job, das ist das Tätigkeitsfeld, was klar vorgegeben ist in meiner Job Description. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, was du gerade beschreibst. Ne? Wenn man jetzt ganz lange an was arbeitet, aber keine Ahnung hat, warum das ein wichtiges Mosaikteil von einem größeren Ziel ist, dann wird es, glaube ich, schwierig, daran so wirklich auch in dem Sinne zu arbeiten, dass du deine Tätigkeit anpasst, dass du zum Beispiel überlegst, okay, was wäre denn sinnvoll, um an dem gemeinsamen großen Ziel zu arbeiten? Und das kann natürlich bei Tätigkeiten, die einfach eine Wiederholung sind und ich immer wieder das Gleiche tue, ist es, glaube ich, nicht so wichtig, dass ich weiß, so warum tue ich das denn eigentlich? Weil ich weiß halt genau, ich kenne meine, ich habe vielleicht eine große Könnerinnenschaft in dem, was ich tue und kann das einfach immer wiederholen. Wenn es jetzt aber darum geht, gerade in eher komplexen Situationen, also wenn wir nicht genau wissen, was wird denn passieren, welche Herausforderungen begegnen uns vielleicht, dann wird eben dieses Warum sehr viel wichtiger und es wird auch nicht nur besonders wichtig jetzt auf Unternehmensebene, sondern vor allem auch für das Team wirklich relevant zu wissen, warum arbeiten wir denn an einem bestimmten Thema? Also wenn wir jetzt zum Beispiel an einer Nachhaltigkeitszertifizierung arbeiten, was ja teilweise auch noch dann so Side-Projects sind, die gar nicht mit dem Alltagsgeschäft unbedingt zu tun haben. Also ich würde mal sagen, es ist da auch immer relevant, nochmal genau zu unterscheiden, ist es was, was ich jeden Tag tue, einfach um eine Dienstleistung zum Beispiel zu erbringen? Und dann gibt es ja häufig in Unternehmen noch einen parallelen Strang, die so eher zukunftsgerichtete Themen und Ziele sind, die das Unternehmen erreichen will. Also sei es jetzt zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit, da bestimmte Ziele sich vorzunehmen oder bestimmte ökonomische Ziele sich vorzunehmen. Ich glaube, gerade auf dieser Ebene ist es besonders wichtig, mit dem Team gemeinsam zu klären, warum machen wir das denn? Und was ist auch der jeweilige Beitrag des Teams? Weil erst dann auch das Team wirklich entscheiden kann, was wäre denn ein wirklich sinnvoller Schritt? Was könnte unser Beitrag sein, den wir auch leisten können? Und das kann das Team oft sehr viel besser wissen und entscheiden, weil sie ganz genau wissen, an was arbeiten wir denn eigentlich gerade? Wie ausgelastet sind wir denn vielleicht auch gerade an anderen Stellen? Und was könnten wir zusätzlich zu diesem übergeordneten Ziel beitragen? Und da kommt eben dann dieses Warum ins Spiel, was, glaube ich, auch neben dieser Diskussion, dass man irgendwie einen Unternehmenspurpose sehr klar fassen muss, für Teams super relevant ist, zu wissen, warum arbeiten wir denn eigentlich an diesem Ziel? Also wenn man jetzt wieder das Beispiel zum Beispiel Nachhaltigkeitsthemen sieht, dass man klar macht, okay, warum wollen wir denn daran arbeiten? Geht es uns darum, einfach unseren Beitrag zu leisten an einer nachhaltigen oder regenerativen Zukunft? Oder hat es vielleicht auch einen Einfluss einfach auf unser Wertschöpfungsmodell? Ist es auch wichtig, dass wir uns als Organisation zukunftsfähig aufstellen? Und deshalb müssen wir in dem Bereich einfach einen Schritt nach vorne machen. Also, und ich glaube, so dieses Warum kann ja ganz viele unterschiedliche Ebenen haben. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, so die Relevanz für das Unternehmen klar zu machen. Also, wenn wir wieder bei dem Nachhaltigkeitsthema sind, wenn man dann einfach sagt, na ja, alle machen das ja gerade, deshalb ist es irgendwie wichtig, würde ich auch sagen, dass es sinnvoll sein kann, einfach noch mal genauer zu klären, warum ist denn für uns als Organisation oder für uns als Team das gerade besonders wichtig, an diesem Thema oder an diesem Ziel zu arbeiten?
Ja, das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist ja eher so ein bisschen so diese interne Wertevorstellung. Wenn ich sage, ich möchte nachhaltig sein, dann muss ich die Produkte, die ich vielleicht baue, vielleicht auch aus nachhaltigen Materialien bauen und nicht einfach nur das Produkt bauen. Und gleichzeitig baue ich das Produkt ja für einen Kunden. Und dafür muss es ja dann auch entsprechend ausgelegt sein. Du hattest jetzt am Anfang aber gesagt, vielleicht muss ich als Team gar nicht so genau verstehen, wo das eingesetzt wird. Da würde ich vielleicht trotzdem nochmal unterstreichen, in einer Welt, wo ich sehr stark an selbstorganisierte, selbstdenkende Teams denke, dass es schon sehr, sehr wichtig ist. Also Beispiel, Autobauer und ich habe ein Team, was den Reifen herstellt. Jetzt könnte dieses Team sozusagen immer den Reifen besser machen, nachhaltiger machen, günstiger produzieren, tollere Materialien machen, langlebiger machen und so weiter. Also immer dieses Produkt sozusagen besser machen und sozusagen in diesem Rad dieses Autos sozusagen immer einen guten Wert auch beitragen und bestimmt auch einen guten Sinn da drin sehen. Und das könnte man jetzt auch sagen, okay, ich muss den Rest nicht wissen, ich brauche diesen Reifen nur zu bauen, ich habe da meinen klaren Auftrag und fertig. Jetzt ziehen wir die Welt aber mal ein bisschen größer und sagen halt, eigentlich wäre es gut, wenn dieses Team genau wüsste, für was mache ich das denn eigentlich, für wen mache ich das, also dieses Simon Sinek, dieses Why, auch für wen mal zu erweitern, also nicht nur, warum baue ich diesen Reifen, sondern auch, für wen baue ich diesen Reifen und dann diese ganze Palette, die da drum gehört, mit einzuspannen. Also zum Beispiel zu sagen, der Reif muss ja gar nicht mehr so lange halten und so hohe Geschwindigkeiten von 300 km/h aushalten, weil die Grünen beschließen, 130 auf der Autobahn ist gesetzt, wir fahren eh nicht mehr schneller als 130. Oder hey, es gibt ja eh nur noch E-Autos, die fahren auch nicht mehr schneller als 180. Das heißt, der Reif muss gar nicht mehr 250, 300 km/h aushalten. Das heißt, ich kann ganz andere Materialien benutzen und vielleicht an ganz anderen Themen arbeiten plötzlich. Dafür muss ich aber eben die Umwelt kennen, dafür muss ich die Kunden kennen, dafür muss ich alles mit einbeziehen. Oder vielleicht brauche ich auch in der Zukunft gar keinen Reifen mehr. Vielleicht gibt es was viel Besseres, weil die Flugtaxis aufkommen. Ich muss vielleicht eher was anderes bauen außer Reifen. Oder vielleicht muss ich einen Reifen bauen, der auch schwimmen kann. Oder vielleicht muss ich eher so einen luftbetriebenen, weiß ich nicht, bauen, dass die Autos eher so leicht schweben können oder so. Also sozusagen auch in Entwicklungen da reinzugehen und zu sagen, ich tue aus diesem kleinen Bauteil heraus vielleicht eine Disruption beginnen, weil ich sage, ich kann da eine Technologie entwickeln, dass Autos nicht mehr nur rollen müssen, sondern halt fliegen können, jetzt mal rein fiktiv gesagt. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, wenn das so etwas entstehen kann in so einem Team, dass das Team schon sehr genau weiß, wie ihre Umwelt aussieht. Warum gibt es mich? Was trage ich dazu bei? Wer ist der Kunde? Warum machen wir das? Und was hat der Kunde da vorne? Was will der Kunde eigentlich erreichen? Weil der Kunde hat bestimmt nicht gesagt, dass er ein Auto haben will, sondern der Kunde wollte das Thema Mobilität für sich lösen. Und ein Auto war halt eine Lösung dafür letztlich. Aber das könnte man ja auf eine andere Art und Weise lösen. Und theoretisch gesehen könnte das Team, was den Reifen herstellt, theoretisch gesehen eine Disruption hervorrufen. Und es muss jetzt nicht von der Führungskraft, vom Geschäftsführer, von der Geschäftsführerin von ganz oben rein theoretisch kommen. Oder der Kunde wird dir das auch bestimmt nicht sagen, dass er plötzlich ein Flugtaxi haben will.
Ja, das ist natürlich ein interessanter Aspekt, Florian, den du da nochmal ansprichst, dass ja oft die Teams viel, viel besser wissen, was eigentlich der Markt braucht, gerade wenn sie eng und nah am Kunden arbeiten. Das heißt, wenn sie genau wissen, für wen arbeite ich denn da, was sind die Bedürfnisse des Kunden, dann können sie natürlich viel besser auch adaptiv darauf reagieren, vor allem wenn sie die Kompetenzen haben, dass sie Dinge verändern können. Ne? Weil da kommen wir jetzt eben weg von diesem klassischen hierarchischen Bild, so Veränderung passiert immer von oben in Anführungsstrichen, weil die Organisationsleitung sagt, ja, wir glauben, wir müssen jetzt mal irgendwie was anders machen, sondern die kann natürlich auch aus Teams entstehen, weil die Teams merken, warte mal, unser Kunde, der fragt eigentlich gar nicht mehr nach, du hast jetzt das Reifenbeispiel genannt, da fällt mir keine gute Assoziation ein, aber der Kunde fragt nach bestimmten Dingen gar nicht mehr oder dem ist, genau wie du sagst, es hat sich politisch was verändert, also die Rahmenbedingungen haben sich verändert, die Kontexte haben sich verändert und darauf müssen wir reagieren und da kann oft ein Team viel, viel bessere Antworten darauf haben, weil sie einmal vielleicht den Kunden besser kennt, weil sie, wenn sie den Kontext gut kennen, auch viel besser wissen, was sie anpassen können, um da auch zu einer sinnvollen Veränderung beizutragen.
Ja, genau. Also auch weil die Produkte natürlich auch ganz anders geworden sind. Ich weiß, mein Vater hat noch Magazine gekauft, wo dann Reifentests drin waren, wo die Reifen ganz signifikante Unterschiede teilweise bei unterschiedlichem Wetter hatten. Da muss man immer gucken, wo wohnt man? Wohnt man eher in der Schneeregion? Regnet es hier viel an der Stelle und so weiter? Wie warm wird es im Sommer? Und dann hat man entsprechend immer so diesen Reifenhersteller für sich und sein Auto dann ausgesucht. Heute auch fast obsolet, weil eine Reihe an Reifenherstellern einfach eine unfassbar gute Qualität abliefern. Und das, sagen wir mal jetzt so die Top 10, Top 15, Top 20 Hersteller sich, und jetzt sorry, wenn jetzt gerade ein Reifenhersteller zuhört, halt nur noch marginal unterscheiden. Und ich bin selber Autofan, also von daher, sorry, ich weiß, dass ein Reifen eine Menge ausmacht, aber trotzdem ist der Unterschied nicht mehr so groß, wie der früher halt einmal war. Und da jetzt ein Prozent mehr rauszuholen, bringt nicht 1% mehr Verkäufe, weil die Leute sagen, ah cool, der Reifen hält 10 Kilometer mehr, weil ich ja eh schon an dem Limit bin, wo das überhaupt keine Rolle mehr spielt, zum Beispiel auch. Und da geht es ja dann auch um diesen Fokus, wie Teams ihren Weg finden, das Richtige auch im Alltag dann zu tun. Und das ist, glaube ich, unfassbar schwierig, gerade wenn man vielleicht auch schon seit 20 Jahren nichts anderes macht, außer einen Reifen zu bauen.
Genau, da kommt ja dann immer wieder die Frage ins Spiel, wie kann überhaupt Veränderung passieren? So, ne? Also passiert die, und ich glaube gerade, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ne, ist es natürlich da nochmal eine besondere Herausforderung zu sagen, wie kann jetzt eine Tätigkeit, die sehr repetitiv ist, im Prinzip ist es wiederholend, ich baue halt immer Reifen als Team so, die Frage, wie kann da Interdisziplinarität entstehen, wie kann auch wirklich irgendwie dieses Team dazu befähigt werden, Kontexte aufnehmen zu können und Dinge dann anders machen zu können.
Ja, wie funktioniert das? Das ist jetzt die Frage.
Also wir sind ja mit dem Thema Dranbleiben gestartet. Ne? Also ich glaube, einmal geht es natürlich darum, wenn wir jetzt, wir müssen mal gucken, ob wir die ganze Zeit bei dem Reifenbeispiel bleiben.
Wir können den gerne wechseln.
Ich kenne mich gar nicht gut mit Reifen aus. Aber ich glaube, die Frage ist natürlich die, hat das Team Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten? Also kann es überhaupt Dinge anders machen? Und da würde ich sagen, das ist eben wichtig, dass ein Team für sich auch Entscheidungen treffen kann und Dinge anders machen kann und es nicht immer wieder genauso machen muss, wie es das früher gemacht hat. Dann kommt, glaube ich, der Aspekt der Information mit rein, also Information und Kommunikation. Inwieweit ist das Team involviert in Gesamtprozesse in der Organisation? Also, dass sie wissen so, warte mal, an der und der Stelle passiert doch gerade dass da eine Veränderung passiert. Also zum Beispiel, wir bauen ja mittlerweile Autos, die gar nicht mehr so schnell fahren. Das hat Konsequenzen für die Reifen, die wir bauen. Also ich finde, da kommt das Thema wirklich rein, wie können wir in Unternehmen dafür sorgen, dass Informationen wirklich für alle Teams transparent verfügbar sind, sodass sie darauf aufbauend sinnvolle Entscheidungen treffen können. Und dann, denke ich, kommt das Thema rein, welche Formate gibt es auch, wo sie wirklich nochmal reflektieren können, gucken können, okay, was hat jetzt gut funktioniert, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert in dem, was wir gebaut haben und was müssen wir anpassen, was müssen wir anders machen, was müssen wir vielleicht auch gar nicht mehr machen, weil wir merken, Das macht gar keinen Sinn mehr. Also ich denke, bei dem Thema dranbleiben steckt ja auch immer das Thema Loslassen trotzdem auch mit drin, dass es zum Beispiel auch ganz wichtig ist, sich von bestimmten Dingen zu verabschieden und zu sagen, okay, wir müssen jetzt einfach an der Stelle das gar nicht mehr so machen, wie wir es immer gemacht haben und können dafür viel mehr Energie in andere Bereiche lenken, um da wirklich dran zu bleiben und machen das dann aber auch transparent.
Ja, es gibt ja auch zwei Baustellen an so einer Stelle. Selbst wenn so ein Team jetzt das erkennt und sagt so, hey, ich darf keine Reifen mehr herstellen, ich muss jetzt was anderes herstellen, dann bin ich ja immer noch in so einem Konstrukt einer Organisation mit drin. Und wenn diese Organisation in dem Moment nicht dafür ausgelegt ist, dass dieses Team selbstständig diese Entscheidung oder Innovation auch hervorrufen kann, dann wird es diese Baustelle in der Organisation haben, dass es da nicht mehr weiterkommt und diese Veränderung gar nicht anstoßen kann. Aber ich glaube, das wäre nochmal ein anderes Podcast-Thema, wenn wir das auch machen. Lass uns lieber nochmal bei dem Team bleiben und jetzt einfach mal davon ausgehen, es gibt diesen Happy Pass. Das Team darf viele Dinge auch entscheiden. Die Organisation ist schon so aufgestellt, dass die Teams eine hohe Selbstorganisation haben und auch selbstständig Entscheidungen treffen können. Und dieser Modus, diese Entscheidung zu treffen, diese Veränderung herbeizurufen, gerade wenn ich vielleicht auch schon sehr lange das Gleiche tue und sehr lange in einem Team zusammen bin. Wie sieht denn so eine, vielleicht kann man so eine Phase mal skizzieren dieser Veränderung. Was braucht das Team in so einem Veränderungsmodus an Unterstützung? Vielleicht auch von außen, von dem Thema Führung, von der Thema Haltung. Vielleicht können wir diese einzelnen Aspekte mal so ein bisschen durchgehen und schauen, wie kann man dem Team an so einer Stelle helfen, dass es diese Herausforderung meistern kann.
Genau, also wir sind ja ganz am Anfang mit dem Aspekt gestartet, ne, dass das Warum muss klar sein. Also das Team muss, glaube ich, sehr klar wissen, okay, warum sind wir denn eigentlich hier? Was ist auch das Ziel, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben? Und dann muss es entscheidungsfähig sein. Ne? Das haben wir jetzt schon als Vorannahme getroffen, wobei das, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt ist, der auch gar nicht so selbstverständlich ist, ne? Dass ein Team überhaupt dazu in der Lage ist, wirklich zu sagen oder auch von der Organisation befähigt ist, zu sagen, okay, wir machen jetzt an dieser Stelle, stellen wir zum Beispiel unser Businessmodell in dem Team um und sagen, wir wollen in der Zukunft was grundlegend anders machen. Da würde ich sagen, da muss es natürlich immer Abstimmungsprozesse geben, dass klar ist, welche Auswirkungen hat es denn für die Gesamtorganisation, wenn dieses Team jetzt auf einmal Dinge anders macht. Also ich glaube, da kommt der Aspekt hinzu, genau, es muss irgendwelche Möglichkeiten geben, wie Dinge ausgehandelt werden, wie überhaupt ausgehandelt wird, dass zum Beispiel Team A sagt, ah, okay, wir haben jetzt festgestellt, unsere Kunden fragen ständig nach was ganz anderem, nach einer ganz anderen Dienstleistung. Wir möchten jetzt unser Portfolio erweitern und eine zusätzliche weitere Dienstleistung anbieten. Dann muss, finde ich, also jetzt kommen wir wieder zum Thema Alignment, Florian, was du am Anfang gesagt hast. Selbstorganisation bedeutet ja nicht, dass jeder einfach das macht, wozu er Lust hat oder so, ne? Sondern dann muss ja schon eine Kopplung stattfinden, überlegen, okay, wie hängt das jetzt zum Beispiel mit unseren Unternehmenszielen zusammen? Ist es aligned mit dem, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben? Zahlt es darauf ein? Das finde ich ist ein wichtiger Aspekt. Also im Prinzip dieser Aushandlungsprozess zwischen einem gemeinsam verabschiedeten, übergeordneten Unternehmensziel und dem, was jetzt so ein Team gelernt hat. Also ein Team hat gelernt, okay, die und die Leistung wird gar nicht mehr angefragt. Wir wollen jetzt was anderes anbieten. Ich finde, da muss da im Prinzip was passieren, dass dieses Team das einbringen kann. Also es muss erstmal einen Raum geben, wo das geäußert werden kann. Und dann muss ein Aushandlungsprozess stattfinden. So, hey, ist das cool? Startet ihr jetzt einfach damit und machen wir eine Testphase zum Beispiel aus und gucken, was dann passiert? Weil ich nämlich schon auch sagen würde, es muss in der Organisation Alignment stattfinden, auch wenn sie selbst organisiert ist, weil es eben nicht darauf hinauslaufen kann, dass einfach man in verschiedenste, alle möglichen Richtungen nur läuft. Das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt.
Dann ich glaube muss sogar gerade, weil sie selbst organisiert sind, muss das stattfinden. Also was ich eben so salopp gesagt habe, es muss ganz klar einen Strategie- und Innovationsprozess geben, wo man das dann reinkippen kann, wie du das auch gerade gesagt hast. Weil sonst würde das im Chaos verlaufen. Und
sonst sind wir im Chaos, genau. Sonst ist es einfach, irgendwie macht jeder halt, was er denkt. Und dann weiß man auch nicht so genau. Also deswegen, wenn du jetzt gerade schon das Moment Strategieprozess sagst, genau, ich glaube, was im Prinzip so einen agilen Strategieprozess ausmacht, ist, dass es Formate gibt, in denen die Teams zusammenkommen, in denen sie dann auch ihre Neuigkeiten präsentieren können, in denen es einen Raum gibt, wo sie vor allem für Reflexionen auch haben, wo sie sagen, hey, das lief irgendwie richtig gut, das lief weniger gut, das wollen wir anpassen, vielleicht gibt es Dinge, die wir gar nicht mehr machen wollen, andere Dinge, die wir anfangen wollen. Und dann müssen da gemeinsam auch Entscheidungen getroffen werden, auf was fokussieren wir uns. Weil ich glaube, ganz viele Organisationen haben die Schwierigkeit, dass sie zu viele Dinge auf einmal neu anfangen auch, was dann es schwieriger macht, auch wirklich dran zu bleiben. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel 5 bis 10 Ziele vornehme, an denen ich als Organisation arbeiten möchte, und gerade in heutigen Zeiten gibt es so viele Themen, die, glaube ich, wo wir alle denken, so, hey, das wäre cool zu machen, so, ja. Es gibt ja so viel Input von außen, dass, und es gibt so viel Veränderung, dass ganz viele Organisationen und auch, glaube ich, Personen unter dem Druck stehen, so, hey, irgendwie wäre das cool, es wäre cool, eine neue KI-Strategie zu haben, es wäre cool, eine Nachhaltigkeitszertifizierung zu machen, wir müssen unser Businessmodell vielleicht auch nochmal total überdenken, und so kann man dann schon relativ leicht auf ganz viele verschiedene Initiativen kommen und auch ganz viele verschiedene Ziele haben. Und da würde ich sagen, so weh es auch tut und so viel Ideen auch aus Selbstorganisationen entstehen kann, es muss halt ein Alignment geben und es muss auch einen Fokus und Priorisierungen geben. Also deswegen würde ich schon auch sagen, gerade dieser Prozess dann zu sagen, okay, das ist zwar cool und interessant, aber das geht gerade nicht, sondern wir fokussieren uns gerade auf 1 bis 3 Themen, an denen wir wirklich ambitioniert und ehrgeizig arbeiten, und dann nochmal zu überlegen, okay, was ist der Beitrag des jeweiligen Teams daran, macht es einfacher, wirklich an Themen dran zu bleiben. Weil sonst das Risiko besteht, es gibt irgendwie so ganz viele Themen, die sich vielleicht auch noch widersprechen. Und am Ende haben wir so viele verschiedene Initiativen, dass wir an keiner so wirklich dranbleiben.
Das ist, glaube ich, schon so der größte Aspekt von einem High-Performing-Team. Ich glaube, der größte Hinweis, den wir heute geben können, ist Fokus. Ja. Und wenn wir über das Thema dranbleiben sprechen, hast du schon gesagt, müssen wir über das Thema Loslassen sprechen. Ihr werdet das alle kennen. Da gibt es eine Liste mit 28 Projekten. Wenn man fragt, welche sind wichtig, kommt die Antwort alle. Mag sein, dass es auch richtig ist, aber sie sind nicht alle gleich wichtig. Es muss eine Priorisierung an diesen Listen geben. Und es kann nicht sein, dass ein Team an 28 verschiedenen Themen gleichzeitig arbeitet, egal wie groß oder klein die Sachen sind. Allein nur dieser Kontextwechsel von 28 verschiedenen Fokuspunkten ist zu viel für so ein Team. Das kann sich auf gar nichts davon fokussieren. Und im schlimmsten Fall schließen sich diese Themen auch noch gegenseitig aus. Und da gibt es
genau,
ja auch noch
Genau, da kommen wir noch zum Thema Widersprüche. Ne? Also genau, oft sind diese Themen ja widersprüchlich vielleicht sogar noch. Also du hast zum Beispiel einen Bereich, wo du sagst, hey, wir wollen im Bereich Nachhaltigkeit wirklich einen Riesenschritt nach vorne machen, aber wir wollen auch ökonomisch, haben wir gerade uns total viel vorgenommen, wir wollen an super vielen Kundinnenprojekten arbeiten, die gerade für uns total relevant sind. Klar muss sich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nicht immer widersprechen, aber trotzdem, du kannst nicht an allen Themen gleichzeitig arbeiten. Und ich würde schon sagen, dass es auch wichtig ist, mal an Zielen zu arbeiten, die nicht unbedingt direkt aufeinander einzahlen, sondern auch diese Widersprüche zu managen. Aber du kannst nicht immer wieder allen Mitarbeitenden, allen Teammitgliedern die Aufgabe geben, entscheide du dich mal jeden Tag, an was du gerade arbeiten willst. Weil alleine dieser Prozess des Entscheidens, was mache ich denn heute mal und was ist denn gerade wichtig, das würde ich sagen, kann nicht ein Team oder jeder Einzelne für sich jeden Tag im Homeoffice wieder entscheiden, sondern es muss ganz klar sein, hey, worauf fokussieren wir uns denn gerade? Welche Prioritäten haben wir? Und vielleicht gibt es dann eben trotzdem irgendwie, es gibt ja verschiedene Ideen, auch so eine dann prozentuale Anteile zu haben, in wie viel arbeiten wir an Unternehmenszielen? Und dann haben wir vielleicht noch so einen kleinen Aspekt, wo man dann an so Seitenprojekten arbeiten kann, die jedes Team sich dann auch irgendwie nochmal überlegt, weil sie gerade eine Erkenntnis haben, die sie durch ein Kundenprojekt zum Beispiel erzielt haben. Ja. Und das sind, glaube ich, total relevante Punkte, um überhaupt an wirklich ambitionierten Zielen auch dran zu bleiben.
Ja, also um dran zu bleiben, muss ich loslassen. Das ist schon mal die wichtigste Erkenntnis des Tages. Es ist aber auch so schwer. Also natürlich will man irgendwie alles machen. Und es ist schwer, diese Priorisierungen zu machen. Aber es ist trotzdem am Ende des Tages immer wichtiger, eine Sache richtig zu machen, anstatt 2 Sachen schlecht zu machen oder nur so halbherzig zu machen. Das ist für ein Team ein so entscheidender Punkt. An was arbeiten Sie? Mit welchem Fokus können Sie an Dingen arbeiten? Und das heißt ja nicht, dass Sie nur an einer Sache arbeiten. Man kann ja dann auch, wie du schon gesagt hast, so Regeln festlegen. So 80-20 zum Beispiel. 20% ist immer für Innovation da oder für Veränderungen etc. Aber es muss eine operative Zeit geben, wo an diesen strategischen, operativen Dingen gearbeitet wird, also ihre wertschöpfende Tätigkeit benutzt wird. Und die muss im besten Fall so wenig wie möglich gestreut sein. Also es darf sich nicht so Projekt A, B, C, D und dann, ich weiß nicht, ich kenne das von früher noch, da wurden Mitarbeiter teilweise auf Stundenbasis an Tagenweise Projekten zugeordnet. Morgens die ersten 3 Stunden in dem einen Projekt und die nächsten 6 Stunden dann in dem anderen Projekt. Das funktioniert nicht. Der Output von 3 und 6 Stunden kommt da leider nicht raus, sondern da kommt vielleicht 1 Stunde und 2 Stunden raus, wenn man Glück hat. Und das ist halt für einen 8-Stunden- oder 9-Stunden-Tag viel zu wenig Output.
Naja, und du musst ja auch noch überlegen, die Zeit, die du dafür verwendest, die alle zu planen, wer wann wie.
Mal abgesehen von dem Schwachsinn, ja. Also, das ist.
Genau. Ich wollte nochmal, Florian, auf das Thema Loslassen kommen. Ich glaube, beim Thema Loslassen, und genau, es ist ja, wirkt ja auch so ein bisschen widersprüchlich, ne? dass für dranbleiben Loslassen total wichtig ist. Aber ich würde eben sagen, genau eben um an 1 bis 2, 3 richtig wichtigen Themen dran zu bleiben, musst du eben die, du hast jetzt sogar von 30 oder 28 Themen andere loslassen. Und was ein ganz wichtiger Aspekt beim Loslassen auch ist, finde ich, du musst transparent machen, was du loslässt. Also, dass wirklich dann auch allen klar ist, okay, die liegen da vielleicht im Backlog, diese Themen, die für uns interessant sind, aber wir arbeiten da gerade nicht aktiv dran. Und dass das auch wirklich den Menschen in der Organisation klar ist, weil sonst entsteht eben dieser Mental Load, dass alle denken so, warte mal, da sind doch noch diese ganzen vielen anderen Sachen, die wir ja eigentlich, an denen wir ja eigentlich auch arbeiten. Damit kommen wir ja gar nicht voran. Irgendwie arbeitet da doch, glaube ich, gar niemand dran und so. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass wir an anderen Themen wirklich dranbleiben. Deswegen, ich würde sagen, so da kommt eben der Aspekt der Kommunikation und der Transparenz ins Spiel, dass es ganz wichtig ist, dann auch klarzumachen, so hey, das lassen wir jetzt aktiv los und da arbeiten wir einfach gerade nicht dran.
Ja, das hilft Teams, glaube ich, ungemein. Diese To-Do-Listen, die man dann pflegt, diese Backlogs, sind häufig eigentlich eher No-To-Do-Listen. Aber die stehen immer so wie so ein Damoklesschwert an dieser Wand oder in dem System drin. Man denkt sich, boah, 100 offene Projekte. Wie lange sollen wir hier noch arbeiten, bis wir die alle mal abgeschlossen haben? Das ist, also selbst wenn man sagt, man arbeitet nicht aktiv daran oder man denkt so, ja, die fangen wir dann später an, das erzeugt trotzdem immer so einen gewissen Druck einfach irgendwie. Und das so ein bisschen rauszunehmen, diesen Druck, und wirklich nur das, was gerade wichtig ist, auch auf den Tisch zu legen und alles andere auszublenden, das macht eine Menge aus für so ein Team in dem Moment. Und ja, ich glaube, ein entscheidender Aspekt dafür, dass so ein Team auch so wirksam sein kann, ist das Thema Führung.
Absolut. Und dann ist ja eben die Frage, was leistet eine Führungsrolle oder was leistet Führung in so einem Prozess, wenn es darum geht, dran zu bleiben? Und da würde ich eben sagen, es geht weniger darum, dauernd zu motivieren, weil ich davon ausgehen würde, die Menschen, denen irgendwie jetzt auch dieses Warum klar ist, warum arbeite ich überhaupt an diesem Thema, die sind grundsätzlich motiviert und haben da Bock drauf, an dem Thema zu arbeiten. So, deswegen würde ich sagen, ist Führung nicht Motivation und dauernd zu sagen, so hey, das machen wir doch jetzt, das ziehen wir durch, so, sondern stärker auch wirklich diesen Raum zu halten, auch wirklich eben die Möglichkeit zu geben, dass das Team überhaupt performen und leisten kann und was es sich vorgenommen hat, auch zu prüfen, sind denn alle Rollen, also haben wir alle Rollen, um wirklich an diesen Zielen zu arbeiten? Haben wir den Raum, um reflektieren zu können und dann auch stärker zu schauen, auch gemeinsam mit dem Team eben Räume zu schaffen, wo zum Beispiel auch Bottlenecks identifiziert werden können, wo geschaut werden kann, hey, was funktioniert denn nicht? An welchen Stellen kommen wir denn eben dauernd nicht voran? Und deswegen verstehe ich Führung ganz viel darin, dann auch eben diesen Raum für strategische Prozesse oder für strategische Überlegungen zu bieten und schon auch dafür zu sorgen, dass eben Fokus geschaffen werden kann. Also das kann natürlich sein, dass die Führungsrolle auch entscheidet, hey, wir fokussieren uns jetzt darauf, aber das kann auch gemeinsam im Team passieren. Also auch ein Team kann ja sagen, hey, wir fokussieren uns jetzt auf dieses Ziel. Ich würde nur sagen, dass die Führungsrolle stärker die Verantwortung hat, dafür zu sorgen, dass das Team auch diesen Raum hat. So wie dann am Ende diese Entscheidung getroffen wird, finde ich, kann ja ganz unterschiedliche Formen haben. Ist es deutlich, was ich meine, Florian?
Also ich glaube schon, ja. Ich glaube, was man nochmal unterstreichen kann, dass eine Führungskraft heutzutage auch extrem stark Mentor und Coach an so einer Stelle ist. Und auch Schutzschild. Also wenn wir dabei bleiben mit diesem Fokus, dann muss eine Führungskraft sich, glaube ich, sehr stark als Schutzschild vor so ein Team stellen, um diesen ganzen Kram, der von außen so auf so ein Team eingekippt wird, mit neues Projekt, neues Ziel, neuer Wert, neues das, neues jenes, dann auch zu sagen, halt, stopp, ich bin hier der Gatekeeper, an mir kommt er erstmal nicht vorbei, lass mal das Team fokussiert arbeiten, wenn ihr da irgendwas einkippen wollt in den Backlog, dann reden wir jetzt erstmal miteinander und ich werde jetzt nicht hier alles in mein Team erstmal so reinkippen, weil das ist auch gerade in so selbstorganisierten Teams häufig gefährlich. gefährlich, dass ja auch alle sich irgendwie verantwortlich fühlen und zumindest ja mal irgendwie so jede coole neue Idee auch mal gehört haben wollen, um ein bisschen auch zu priorisieren und einzuschätzen, was in der Zukunft mal relevant wird. Und dann führt es dazu, dass sich alle im Team auch immer irgendwie so ein bisschen in diese Kommunikation mit einbringen. Und dann hat man automatisch immer so gewisse Prozente, wo man sagt so, ah cool, das können wir vielleicht mal nächstes Quartal angehen. Ah ja, guck mal, das Team da hinten macht gerade diese Innovation. Das ist aber cool, da könnten wir doch auch mal einen Beitrag zu leisten. Und dann vielleicht fokussiert man sich dann trotzdem auf das eine Projekt und arbeitet da weiter dran, aber man hat trotzdem immer die Ohren so ein bisschen gespitzt und hört dann immer so ein bisschen mit zu, wo kann man als nächstes mal reingehen, was kann man als nächstes machen. Das ist sehr gefährlich für so ein selbstorganisiertes Team, wenn es da keinen Gatekeeper gibt, der oder die vielleicht auch mal so ein paar Dinge einfach abhält und sagt, hey Leute, Bubble, Fokus, wir müssen nicht alles mitbekommen, wir können uns darauf auch in 3 Monaten fokussieren oder in 2 Wochen. Ich sammle alles auf und wir werden das zu gegebener Zeit auch entsprechend uns sauber angucken.
Genau, also ich glaube, das Thema Prioritäten setzen, Entscheidungsräume ermöglichen, ne, weil es müssen immer wieder Entscheidungen getroffen werden und gemeinsam mit dem Team auch zu schauen, wenn Dinge nicht funktionieren, woran liegt es eigentlich? Also ist es was wir im Team verändern können oder ist es was wir in der Gesamtorganisation klären müssen? Gibt es da irgendwelche Widerstände, auf die wir immer wieder stoßen? Weil das würde ich auch sagen, ist ein Hindernis, wenn dran zu bleiben, wenn Teams merken, okay, wir kommen jetzt immer wieder an so einen Punkt, wo wir eben doch nicht selbst gestalten können oder wo wir nicht eigenständig entscheiden können. Dann finde ich, muss eine Lead-Rolle erstmal auch verstehen, an welchem Punkt hängen wir denn eigentlich immer wieder und dann auch ermöglichen, an dem Punkt weiterzukommen und da zu einer Klärung zu kommen. Also sei es in dem Team intern, in dem da vielleicht noch eine weitere Rolle geschöpft wird. Also liegt es irgendwie zum Beispiel immer an Ressourcen. Wir haben eigentlich gar nicht genug Zeit, um an den Themen zu arbeiten. Brauchen wir vielleicht mehr Personal? Müssen wir andere Dinge weniger machen? Oder gibt es Sachen, wo wir in der Organisation immer wieder an Hindernisse stoßen und deshalb halt nicht weiterkommen? Oder auch zum Beispiel der Zuschnitt der Ziele, ne? Also wenn es darum geht zu klären, was ist denn überhaupt der Beitrag, den wir als Team auch wirklich leisten können? Ich glaube, das hat auch bei dem, was du gerade gesagt hast, Florian, nochmal so mitgeklungen. Was ist denn überhaupt, wenn wir jetzt von einem übergeordneten Unternehmensziel ausgehen oder Transformationswunsch oder einer Vision und dann zu überlegen, hey, was können wir denn als Team wirklich realistisch leisten? Was ist wirklich auch ambitioniert und auf was fokussieren und priorisieren wir uns?
Ja, mir kommt gerade ein Bild in den Kopf, weil du hast von Hindernissen gesprochen und häufig ist das, also ich glaube, da werdet ihr euch jetzt alle wahrscheinlich wiederfinden, dieses typische, da ist ein Hindernis, das müssen wir irgendwie aus dem Weg räumen. Dann gibt es in der Organisation aber Prozesse, Regeln, Richtlinien, verschiedene Menschen, an denen man nicht vorbeikommt. Und dann merkt man immer, dass dieser Wirkungsgrad von so einem Team dann doch sehr eingeschränkt ist. Ihr dürft immer alles verändern, ja, solange es innerhalb des Teams bleibt. Aber sobald es außerhalb des Teams geht, gibt es dann häufig halt sehr klar, umso älter vor allem eine Organisation ist, umso häufiger starrer sind diese Regeln und Richtlinien und Wege, die man dann gehen kann. Und es ist de facto einfach so, dass so ein Team, nur weil es ein Hindernis sieht, nicht einfach die komplette Organisation auf links drehen kann, um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Da gibt es häufig diese Grenzen, wo man einfach nicht weiterkommt. Und da, kleiner Tipp, und das ist sicherlich jetzt kein Allheilmittel oder wird es jetzt nicht automatisch auflösen, aber es hilft, umso besser dieses Team aufgestellt ist, wie wir es jetzt gerade skizziert haben, zu wissen, warum gibt es das, warum machen wir das, was ist die Wertschöpfung, für wen machen wir das, warum machen wir das und so weiter. Und umso klarer es deklariert ist, was dieses Hindernis ist und was dieses Hindernis auch kostet, also an Zeit, an Ressourcen, an Marktkapitalisierung, an Marktzuwächsen und so weiter. Also was man sozusagen ganz klar beziffern kann, was dieses Hindernis der Organisation gerade wehtut, umso besser kann man am Ende offen in den Dialog gehen mit den Teams, die dieses Hindernis vielleicht hervorrufen oder auch betrifft in irgendeiner Form und kann in den Dialog einer Veränderung dann auch in anderen Teams reingehen. Ja, wenn ich nur ankomme und meckere und sage so, hey, die Richtlinie verhindert, dass ich schneller ausliefern kann, dann wird die andere Seite wahrscheinlich wenig bereit sein, mit euch zu reden. Aber wenn ihr sehr klar deklarieren könnt, ich habe hier eine Marktanalyse, ich habe die Wertschöpfung, ich investiere so und so viele Stunden, das hindert uns gerade. Was wäre, wenn die Welt denn so aussehen würde? Lass uns doch mal in so einen offenen Raum denken und die andere Person einladet oder das andere Team einladet, an dieser Veränderung teilzuhaben, dann hat man eine Chance, auch in so einem sehr, ich sag mal, regulierten Umfeld eines Konzerns, da auch eine Veränderung hervorzurufen, zumindest an dieser lokalen Stelle.
Ja, würde ich auch sagen. Und da hilft es, finde ich, auch immer genau erstmal zu schauen, also genau klar zu identifizieren, was ist denn dieses Hindernis eigentlich? An welchem Punkt kommen wir da? Auch und mit einer proaktiven Haltung zu überlegen, okay, was könnten wir denn verändern? Was könnte irgendwie eine Möglichkeit sein? Versuchen, in eine Klärung zu gehen. Und genau wie du sagst, ich glaube, es gibt viele Organisationen, in denen es auch Strukturen, Muster gibt, die sind schwer zu verändern. Aber zumindest den ersten Schritt zu wagen und zu versuchen, so hey, an dem und dem Punkt, wollen wir es nicht mal irgendwie anders machen? Und dann würde ich schon auch sagen, dass ein Team oder auch Rollen sich immer wieder darauf fokussieren sollten, was ist denn mein Einflussbereich, in dem wir wirklich für Veränderungen sorgen können und in dem wir wirklich autonom auch Dinge tun können. Und ich glaube, das ist schon in gewisser Weise ein Zaubertrick, sich stärker wirklich auch darauf zu fokussieren, was kann ich denn wirklich verändern, was können wir als Team wirklich autonom entscheiden, wo wir auf niemand anders warten müssen, wo wir einfach an unseren Themen arbeiten können, weil wir dann einfach schneller vorankommen können und uns auch eben, wir haben am Anfang über Wirksamkeit gesprochen, auch wirklich Dinge verändern können. Und sei es dann eben vielleicht in einem kleineren Rahmen, aber eben selbstwirksam.
Ja, in den Chancen zu denken, die man halt eben hat. Und wenn der Rahmen sehr klein ist, dann muss man wahrscheinlich auch im Zweifel einmal ein bisschen kreativ sein. Dann ist es vielleicht auch schwieriger, aber dann ist das halt der Rahmen, den man hat, in dem man wirksam ist. Und da muss man eben versuchen, mit klarzukommen.
Genau, und das kann ja dann auch total, und das dann eben auch zu feiern, so hey, cool, guck mal, das haben wir im Team geschafft und an dem und dem Punkt sind wir weitergekommen. Also sich auch wirklich darauf zu fokussieren, hey, das hat richtig cool funktioniert, vielleicht können wir es ja auch skalieren, vielleicht können wir es ja im nächsten Schritt sogar auch ein bisschen weitergehen, weil wir zum Beispiel auch präsentieren können, hey, an der und der Stelle haben wir das erreicht, wir haben daran gearbeitet, das war ein richtig cooles, erfolgreiches Projekt und wir wollen jetzt zum Beispiel hier noch einen Schritt größer denken. Das kann ja auch eine Argumentationsgrundlage sein, um im nächsten Schritt noch ambitionierter zu arbeiten. Und da würde ich immer so eine Doppelstrategie, wie gesagt, empfehlen, zu versuchen, die Hindernisse zu beseitigen, ins Gespräch zu kommen, Konflikte zu klären und gleichzeitig sich darauf zu fokussieren, was können wir denn auch schon parallel einfach in unserem eigenen Einflussbereich machen.
Ja, der Umgang mit dem Frustfaktor auf jeden Fall fordert sehr viel Resilienz an der Stelle auch. Und es wird am Ende auffallen. Also wenn ihr so gut performt in so einem sehr strikten Umfeld, dann wird es positiv herausstechen. Und ihr werdet irgendwann an diesen Punkt kommen, tu Gutes und rede darüber, dass ihr als Paradebeispiel auch da entsprechend dann mit anderen Leuten irgendwann einmal darüber sprechen könnt, warum das bei euch so gut funktioniert. Und dann werden sich irgendwann Leute auch ein Beispiel daran nehmen. Und dann hat das so eine Grasrootbewegung im Zweifel, dass vielleicht irgendwann ein zweites Team so ist, ein drittes, ein viertes Team. Und dann fängt so eine Dynamik dann vielleicht auch an, dass sich mal Dinge verändern, gerade wenn ich sie nicht top-down verändere oder verändern kann letztlich. Ich möchte nochmal einen Aspekt aufmachen. Wir sprechen sehr viel über so diesen positiven Pfad. Wir bleiben dran, wir schaffen das und so weiter. Jetzt gibt es ja auch Momente, wo es nicht so gut läuft. Also wo eher so dieser Bad Pass eintritt. Ich kenne das auch sehr häufig von Teams, gerade wenn sie mit Agilität angefangen haben, dass man sich dann so überlegt, okay, wir machen Reviews, wir machen das, wir wollen so sein und ja, wir planen jetzt auf gar keinen Fall mehr das Backlog vorher. Das bauen wir dann immer auf. Und das funktioniert immer so lange, bis das erste Mal praktisch die Firelane eintritt. Also bis irgendwas schief geht oder von außen irgendwas reinkommt oder der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin um die Ecke kommt und sagt so, ey Leute, die Hütte brennt, jetzt aber mal schnell. Und dann wird in der Regel dieser Modus komplett gezwitcht. Und dann auf einmal gibt es wieder, ja okay, Panikmodus, freitags müssen wir jetzt plötzlich Berichte schreiben, alle zwei Tage muss der Chef einen Report bekommen, wir lassen mal die Reviews ausfallen, weil es gerade nicht wichtig, wir müssen lieber das und das und das machen. Also man geht sozusagen eher in alte Muster dann zurück, häufig, und fängt an, auf einmal diesen Weg, den man gefunden hat, um Dinge gut zu machen, in Frage zu stellen und setzt das alles aus. Ist das gut oder ist das schlecht?
Das wäre jetzt schwierig, darauf Ja zu sagen.
Naja, weißt du, ich glaube, das kann ja auch sagen. Also ja, vielleicht ist, man könnte jetzt argumentieren. Also
ich meine, was du ja gerade beschreibst, habe ich teilweise das Gefühl, dass auch wir gesamtwirtschaftlich ja gerade häufig an so einem Punkt sind. Also ich habe jetzt oft schon auf LinkedIn auch sowas gelesen, so man braucht ja gar keine Workshops mehr. Es geht jetzt einfach nur darum, wieder ordentlich Entscheidungen einfach durch Führungskräfte, dass Entscheidungen durch Führungskräfte getroffen werden. Und es gibt ja da teilweise, finde ich, schon so ein oder zumindest beobachte ich so in meiner Diskursbubble so einen konservativen Backlash oder ja. Was du jetzt vielleicht auch beschreibst, was ich auch kenne, ist zum Beispiel, man hat mit einer bestimmten Methode angefangen, zum Beispiel mit OKRs und irgendwie läuft es halt noch nicht im ersten Run total super, sondern und dann gibt es irgendwie so dieses Ding so, naja komm, das lassen wir jetzt alles, das macht ja irgendwie doch keinen Sinn und irgendwie kommen wir damit nicht so gut voran. Also das würde ich auch sagen, ist natürlich die große Herausforderung an Agilität und neuen Arbeitsweisen. Einerseits wirklich dran zu bleiben und Dinge weiterzumachen. Also zum Beispiel bestimmte Formate einfach immer wieder zu machen, auch wenn sie vielleicht noch nicht eine total super hohe Wirksamkeit von Anfang an direkt erzielen. Also es ist ja nicht so, weil du jetzt zum Beispiel anfängst, mal eine Retro zu machen, dass direkt schon die Organisation viel, viel effektiver arbeitet ja, oder irgendwie alle Themen geklärt sind und so, ne? Und da wäre mein Rat immer so, auch nicht zu viel einfach an neuen Methoden ständig aufzupropfen, sondern vielleicht eher zu gucken. Also ich finde wirklich zum Beispiel so eine Retro alle 3 Monate kann schon so krass Wunder wirken, wo man einfach zusammenkommt und spricht so, hey, was lief gut, was lief weniger gut? Was wollen wir in Zukunft in den nächsten 3 Monaten anders machen? Und was ist unser Fokus? Das ist ja ein relativ simples und einfaches Format, wo jetzt, glaube ich, auch, wenn man so darüber nachdenkt, so, ja, wir haben da keine Zeit dafür, wir haben eh schon so viele Termine, lass uns das besser ausfallen lassen. Finde ich, da kann man immer argumentieren, okay, also die paar Stunden, die können wir uns echt Zeit nehmen. Also da wirklich mit so, sich so Formate zu überlegen, die wirklich hilfreich sind und die auch wirklich einfach weiterzumachen. Und dann ist ja gleichzeitig der Aspekt so, man muss ja auch Dinge anpassen und verändern. Also das finde ich schon das fände ich auch nochmal spannend, Florian, was du erzählst, was da für euch ein guter Weg ist. Weil es ist ja einerseits, finde ich so, ist es total wichtig, bestimmte Formate aufrechtzuerhalten, dabei zu bleiben, dran zu bleiben, wie gesagt. Und dann geht es ja schon auch darum, immer wieder zu überlegen, was funktioniert denn innerhalb dieser Formate für uns gut und was eben auch nicht und was wollen wir da auch schon anpassen? So. Und ich glaube, das erfordert halt schon ein hohes Maß an einerseits zu sagen, so lass uns weitermachen und gleichzeitig immer wieder überlegen, was können wir in kleinen Schritten noch anpassen. Und ich habe, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, was gut ist, dass man sich gar nicht so überhäuft, vor allem wenn man, sage ich mal, sowieso als Organisation einen hohen Workload hat, sowieso unter einem hohen wirtschaftlichen Druck steht vielleicht, sich einfach bestimmte Formate zu überlegen, zu sagen, so hey, die machen wir auf jeden Fall, da reden wir darüber, was gut läuft, was weniger gut läuft, was wir verändern wollen. Und dabei auch wirklich strikt zu sein und zu sagen, nee, das findet statt, das steht auch einfach schon im Kalender, da diskutieren wir gar nicht darüber. Und dann gleichzeitig eben auch den Raum zu haben, dann zu überlegen, okay, gibt's gerade Sachen, die müssen wir verändern. Also so, ich glaube, dieses Zusammenspiel ist das, was Agilität so wirksam macht, aber auch, was es gleichzeitig so schwer macht, dabei zu bleiben, wirklich zu sagen, hey, das ist aber wichtig, da wollen wir einfach, das müssen wir machen, sonst geben wir halt unsere Werte und unsere Prinzipien auf und können gar nicht mehr so arbeiten, wie wir gemeinsam arbeiten wollen.
Das hat dann viel mit der Wertevorstellung und der Haltung jeder einzelnen Person mit den Teams und der Kultur natürlich auch zu tun. Und ihr merkt es auch schon, da gibt es jetzt auch kein richtig und kein falsch. Wir können ja nicht sagen, einmal links, einmal rechts, etc. Sondern das muss jedes Team, jede Person für sich an Ort und Stelle in dem Kontext auch entscheiden. Das macht es auch so komplex, wie Teams ticken, wie die Welt funktioniert. Und ja, es ist immer schön und einfach zu sagen, ich mache das jetzt immer weiter, weil es fühlt sich ja toll an. Irgendwann muss man aber vielleicht auch mal reflektieren und sagen, es hat doch nicht so viel Sinn. Genauso wie du aber auch sagst, es gibt aber auch Formate wie vielleicht so eine Retro alle 3 Monate und das ist jetzt weiß Gott auch nicht viel. Also macht man jetzt 4-mal im Jahr eine Retro von, weiß ich nicht, 1 Stunde, 1,5. Und um sich mal zu reflektieren und zu verbessern, wenn ich die Zeit nicht habe, dann sollte ich mich mal stark hinterfragen, ob ich hier dem Team die richtigen Rahmenparameter gebe.
Das glaube ich auch. Also und dann würde ich auch dir leicht widersprechen, zu sagen, es kann auch nicht jede Person für sich alleine entscheiden, sondern da muss es natürlich auch schon ein Commitment in der Organisation geben, ja, dass dann gesagt wird, so hey, das ist uns aber wichtig so und da wollen wir auch dabei bleiben. Und das bedeutet auch, eben dann, das müssen auch die Führungsrollen, finde ich, leisten in der Organisation, dass sie eben diesen Rahmen auch halten und sagen so, hey, das ist aber uns gerade wichtig. Und da kommt eben dann, glaube ich, dieses Thema Führung ins Spiel, dass es auch wichtig ist, dass wenn wir agil arbeiten wollen und neu arbeiten wollen, dann müssen die Führungsrollen das auch stützen und nicht bei jedem kleinsten Wind, der von der Seite kommt, dann sagen, na gut, dann machen wir es jetzt doch wieder so, wie es immer gelaufen ist.
Ja. Ja, genau, da müssen wir, es ist so ein Grat zwischen, bleibe ich da stehen und halte es aus, versus an welchen Stellen lasse ich dann auch wirklich mal los. Und es gibt sicherlich Formate wie so eine Retro, die total sinnvoll sind, die man bitte nicht loslassen sollte. Es gibt aber vielleicht auch Dinge, gerade operativer Natur, die man vielleicht auch irgendwann auch einfach mal loslassen muss. Ich weiß, dass viele Dinge, man hängt da dran, man hat selbst aufgebaut, man glaubt irgendwie an die Methode und so weiter und es fühlt sich irgendwie toll an. Und keine Ahnung, wenn ich freitags den Bericht an meinen Chef schreibe, der lobt er mich immer. Das fühlt sich toll an. Da gehe ich immer freitags total gut gelaunt nach Hause. Mag alles sein, aber an so einer Stelle muss man trotzdem hinterfragen, braucht es das? Ja oder nein? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die erste Frage, die man sich auf jeden Fall mal stellen kann, hat der Kunde was davon? Wenn man da schon mal Nein sagen kann, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen Indikator, dass man auf jeden Fall nochmal im Detail nachguckt, macht das wirklich Sinn? Müssen wir das machen? Hilft uns das als Team? Im Zweifel muss man auch sagen, hey, es gibt vielleicht so eine Motivation in dem Team, die Stunde investieren wir jetzt im Monat. Das macht total Sinn, weil das irgendwie zu so einem guten Stimmungsbild in der Organisation beiträgt. Lass uns diese Stunde investieren. Auch wenn vielleicht die Methode totaler Käse ist und total keinen Sinn ergibt. Aber wenn dafür die Motivation aufrechterhalten wird, okay, go forward, viel Spaß damit.
Ja, oder was ist der konkrete Mehrwert? Ne? Also vielleicht ist damit ja doch auch mit diesem Bericht irgendein Mehrwert.
Genau, ist manchmal auch schwer zu sehen.
Hängt da zusammen, ja. Also ich glaube, das ist schon auch immer gut, sich zu überlegen, was ist der Mehrwert von dem Format? Was bringt uns das jetzt? Und warum ist es, was ist der Kontext, in dem wir uns gerade befinden? Ne? Du hast jetzt am Anfang so dieses Beispiel gemacht, es kommt ein leichter Wind oder eine Krise und irgendwie auf einmal ist der Ruf danach, doch an Entscheidungen wieder ganz anders zu treffen. Dann würde ich sagen, geht es eben schon genau darum, so, okay, wie wollen wir als Organisation eigentlich arbeiten und können wir nicht eben doch auf Teamebene auch sinnvolle Entscheidungen treffen und auch schnelle Entscheidungen treffen? Oder ist eben auch gerade eine Krisensituation, in der es wichtig ist, dass jetzt wirklich die Führungsrollen die Verantwortung übernehmen? Also das kann ja auch eine Situation sein, aber dann fände ich es auch wieder wichtig, darüber Orientierung und Transparenz zu halten. Also dann zum Beispiel zu sagen, wir befinden uns gerade in einer Situation, da finden wir es gerade mal wichtig, die Entscheidung in dieser Runde zu treffen. Und wir werden dann aber auch wieder auf unsere alten Formate zurückgreifen. Oder eben auch zu sagen, es ist gerade eine schwierige Situation und wir müssen im Team gemeinsam Entscheidungen treffen. Aber da ist es natürlich, kann es ja auch schon Situationen in der Organisation geben, finde ich, wo man auch sagt, selbst bei selbstorganisierten Teams, es ist gerade wichtig, dass zum Beispiel die Führung unangenehme Entscheidungen trifft. So. Und da finde ich aber, kommt dieser Aspekt hinzu, es ist wichtig, das auch wieder das Warum zu klären. Warum glauben wir denn, dass das gerade wichtig ist? Und darüber Transparenz zu bieten, warum ist das jetzt so und wer trifft eigentlich gerade die Entscheidung? Weil sonst besteht natürlich das Risiko, dass das Team so das Gefühl hat, okay, wir machen hier immer so agil und wenn es dann wirklich mal hart auf hart kommt dann sind wir doch nicht gefragt. So. Und da würde ich eben sagen, dass es super relevant ist, dann in der Führung zu sagen, wir glauben an Agilität, wir glauben auch an die Formate, aber in dem Fall erschien es uns wichtig, die Entscheidung in einem anderen Raum zu treffen. Und dann gibt es, glaube ich, eine höhere Bereitschaft, dafür auch Akzeptanz zu haben.
Ja. Das ist
Weil sonst
ganz,
entsteht
ganz
schon sowas, dass dann das Team denkt, naja, wir machen hier agiles Schauspiel und eigentlich spielt die Musik ganz woanders. Und ich denke, das muss unbedingt vermieden werden, weil man dann nämlich schon diese Gefahr läuft, so New Work greift immer dann, wenn es irgendwie der agile Ponyhof ist. Und wenn es aber wirklich mal hart auf hart kommt, dann agieren wir als Organisation anders. Und ich finde, das ist auch gerade in der heutigen Zeit wirklich relevant, dass wir zeigen, nee, Agilität und neue Arbeitsweisen sind auch wirklich wertschöpfend. Wir stellen dadurch die Organisationen sinnvoller und zukunftsfähiger auf. Diverse Teams funktionieren besser, bringen mehr Perspektiven ein, bringen bessere Lösungen für die Zukunft. Aber das entsteht natürlich nicht, wenn wir dann direkt immer im Krisenmodus in eine andere Situation fallen. Und dann ist es, glaube ich, auch, kann natürlich so ein Vertrauensverlust auch im Team entstehen, dass das Team sagt so, hey, irgendwie glauben wir gar nicht mehr so richtig daran, dass ihr dahinter steht. Also das ist schon eine wichtige Führungsaufgabe, finde ich. Und auch für Organisationen da ganz klar zu zeigen, wir stehen auch für diese Arbeitsweisen ein.
Ja, das ist sicherlich ein Thema, was sehr, sehr top-down gesteuert werden muss. Und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, man merkt das gerade, wenn man ein bisschen guckt, wie die Firmen ticken. Und wir sind gerade in so ein bisschen so einem Panikmodus, wenn man mal auf die Welt guckt, wie viel gerade passiert. Wir haben Wirtschaftskrisen, wir haben verschiedene Krisen, die auf die Firmen ja einbrechen, muss man fast schon sagen, teilweise, je nach Branche, auch sehr, sehr stark. Und es ist nicht einfach. Das brauchen wir, glaube ich, nicht schönreden, dass das irgendwie nur durch moderne Arbeitsweisen irgendwie super einfach wegatmbar ist, sondern das ist kompliziert, egal in welchem Modus ich arbeite. Und das ist nicht einfach. Aber dieser Panikmodus, den gerade sehr viele Organisationen haben, macht mir zumindest sehr viel Angst, weil ich nicht glaube, dass es denen das hilft. Ich glaube, die glauben daran, dass es ihnen hilft. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie gerade sehr viel auch in ihrer Arbeitsweise zerstören, indem sie einfach auch Dinge wie Hybrid Work wieder einstreichen, viele Führungsaufgaben wieder anders verteilen, wie du es auch schon gesagt hast, da plötzlich wieder Einzelentscheide, teilweise auch ohne Kommunikation, weil man so im Hustle ist und gar nicht mehr erklärt, warum, weshalb man diese Dinge tut. Da kommt viel Frustration auf, wenn man sich Reports, Umfragen anguckt, wie viele Mitarbeitenden gerade frustriert sind oder lieber gerne kündigen würden, wie hoch der Krankheitsstand allein hier in Deutschland auch gerade ist, allein nur schon durch mentale Gesundheit, also durch mentale Belastung. Und das ist ein sehr erschreckendes Bild, was da gerade skizziert wird. Jetzt will ich es nicht zu schwarz malen, aber es ist schon etwas, woran man arbeiten kann und wo jede Organisation, glaube ich, eine Verantwortung trägt für die Gesellschaft, aber auch für die Leute, die sie eingestellt hat, an so einem Bild zu arbeiten, dass so etwas nicht entstehen kann. Dass es den Leuten gut geht, dass man die Krisen auch bewältigen kann, wenn man die Teams richtig aufgestellt hat. Weil ich glaube daran, dass ihr alle da draußen sehr fähiges Personal eingestellt habt, dass ihr sehr kluge Menschen in der Organisation habt, mit denen ihr eine Menge, Menge erreichen könnt. Mit denen ihr habt ihr auch schon eine Menge erreicht. Ich glaube, es bedarf manchmal nur ein paar Stellschrauben wieder in die richtige Richtung zu drehen und ein bisschen mehr Vertrauen auch zu machen. Und das Homeoffice zum Beispiel abzuschaffen, ist eine reine Vertrauensthematik, wo es viel darum geht, dass sowas wie ein Strategieprozess nicht richtig da ist, dass man nicht weiß, welches Team an welcher Wertschöpfung arbeitet, weil daher kommt das ja. Ich möchte die Leute im Büro haben, damit ich sehe, dass an der Tastatur gearbeitet wird, weil ich nicht vertraue, dass sie daheim an der Tastatur sitzen, weil ich anscheinend gar nicht weiß, was diese Leute gerade machen, weil sonst wäre es egal, wo die Person sitzt, wenn ich das ja sehen könnte, was der Output ist. Weil dann würde ich das auch mitbekommen, wenn er im Homeoffice oder wenn sie im Homeoffice sitzt. Und das ist sehr erschreckend, dass das in vielen Organisationen zurzeit nicht der Fall ist anscheinend.
Ja, und ich würde ja sagen, also dass es eben deshalb genauso wichtig ist, auch jetzt, sage ich mal, darauf zu bestehen oder auch immer wieder zu zeigen, was eben der Mehrwert auch von Kollaborationsprozessen ist, wie gut wir gemeinsam wertschöpfend arbeiten können und wie wichtig es auch ist, also wie gut man auch gemeinsam an ambitionierten Zielen arbeiten kann in selbstorganisierten Teams. Also, und dass es aber eben darum geht, sich als Organisation zu fokussieren, sich gemeinsam ehrgeizige Dinge vorzunehmen, Gestaltungsspielräume zu lassen, Entscheidungen in den Teams zuzulassen. Und dass eben dadurch dass wenn wir praktisch davon ausgehen, so wir müssen das alles wieder zurückfahren, weil wir das ja nur gemacht haben, um irgendwie so diesen Anstrich von Agilität zu haben, dann machen die Organisationen, denke ich, auch einen Fehler. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, bei jeder auch wirklich zu hinterfragen, bei jeder Methode, die man anwendet oder bei jeder Arbeitsweise, so hey, trägt es wirklich, hilft es unserem Businessmodell? Hilft es uns, an wirklich ambitionierten und zukunftsfähigen Zielen zu arbeiten? Welche Formate brauchen wir wirklich? Und aber dann in so einem gemeinsamen und auch kollaborativen Prozess wirklich gemeinsam ambitioniert zu arbeiten. Weil ich glaube nicht, dass es dazu führt, wenn wir jetzt, wenn Organisationen sagen, ah gut, jetzt entscheiden wir in kleinen Zirkeln auf einmal irgendwie die großen Themen, dass dabei die zukunftsfähigen Entscheidungen dabei rauskommen werden.
Ja, definitiv. Und ja, ich hoffe, dass wir ziemlich dranbleiben, dass wir da beide vielleicht einfach auch durch den Podcast hier vielleicht ein bisschen was verändert haben. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Du ja auch durch deine Beratung. Du durch deine Beratung und wir hier durch den Podcast hoffentlich, dass wir da die Welt vielleicht ein bisschen verändern oder zumindest die Sichtweisen zumindest ein bisschen aufmachen, dass die Leute drüber nachdenken, zu sagen, ist das hier gerade der richtige Weg? Und Agilität muss nicht automatisch der richtige Weg sein, auch wenn wir das natürlich sehr häufig hier als sehr positiv darstellen, was es sicherlich auch ist. Aber es ist immer im Kontext natürlich auch die Frage, hilft euch Agilität? Und das ist etwas, das können wir nicht für euch beantworten. Das müsst ihr sehr gerne mit uns zusammen, aber das könnt ihr herausfinden. Und im Zweifel ist die Antwort auch nein. Vielleicht ist es irgendetwas anderes außer Agilität oder irgendein anderes Framework oder eine andere Methode etc. Da wird jede Company, glaube ich, auch ein bisschen anders ticken und andere Lösungen finden. Schwierig finde ich es immer nur, wenn man pauschal einfach irgendwas drüber stülpt oder irgendeinem Trend mitgeht. Und der Trend ist leider gerade eher so back to the roots, eher tayloristische Modelle zu machen. Und wenn der eine in der Branche anfängt, dann ziehen die anderen irgendwie gerade mit. Und dass es kein Technikthema häufig ist, sieht man das vor allem gerade auch vor Technikunternehmen, und zwar die großen auch, zum Beispiel Hybrid Work abgeschafft haben oder zumindest sehr stark eingestampft haben. Daran sieht man, dass Homeoffice nichts mit der Ausstattung zu tun hat, sondern eher etwas mit der Haltung und eher was mit der Arbeitsweise und eher nichts Technisches, sondern eher etwas Arbeitskulturtechnisches letztlich ist.
Ich glaube, anschließend dazu, was du gesagt hast, Florian, es ist eben immer wichtig, genau, was sind die Bedürfnisse der Organisation, was ist unser Wertschöpfungsmodell, also was ist unser Businessmodell, in dem wir arbeiten und was brauchen wir dafür, um das wirklich gut zu machen. Und auf Basis dessen dann eben Formate zu überlegen, die agil sein können, aber auch anders funktionieren können. Aber und an den Stellen eben genau zu gucken, was brauchen wir, was sind die Bedürfnisse, was braucht es, um wirklich erfolgreich und effektiv zusammenzuarbeiten und dafür sinnvolle Formate zu schaffen und sich auf die Sachen zu fokussieren, die wirklich dran sind.
Ja, definitiv. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielleicht findet ihr die ein oder andere Methode loszulassen oder vielleicht die ein oder andere Sache, die ihr loslassen könnt. Ich überlege mal, vielleicht können wir noch ein oder zwei Buchtipps unten reinschreiben. Was mir einfällt, ist Lars Vollmer, Zurück an die Arbeit. Das passt hier, glaube ich, sehr gut rein in diese Folge. Falls ihr es nicht gelesen habt, müsst ihr auf jeden Fall mal lesen. Ist auch sehr gut geschrieben, sehr ein bisschen ironisch auch, aber passt auf jeden Fall hier sehr in dieses Thema mit rein. Nina, auf jeden Fall schon mal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über das Thema zu reden. Jetzt haben wir auch ganz schnell eine Stunde wieder mal gefüllt mit dem Thema. Vielleicht zum Abschluss nochmal deine Worte. Hast du vielleicht nochmal irgendwie eine Empfehlung oder ein Quick Win oder ein Rat an unsere ZuhörerInnen da draußen, was sie denn tun sollten?
Ja, ich glaube, zum Dranbleiben gehört einmal dazu, wirklich sich regelmäßige Formate zu schaffen, in denen gemeinsam reflektiert wird, was gut läuft, was weniger gut läuft und was angepasst werden kann. Das kann super basal und einfach sein. Das muss gar nicht total komplex sein. Es ist total wichtig, genau zu überlegen, was sind unsere Bottlenecks, an welche Hindernisse kommen wir immer wieder, was können wir daran ändern, was ist so unser eigener Einflussbereich, in dem wir wirklich Dinge verändern können und gestalten können. Und es ist wichtig, in der Führung Formate anzubieten und eben den Raum zu bieten, damit überhaupt ambitionierte Arbeit passieren kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auf wenige Dinge zu fokussieren, um wirklich ambitioniert an denen dran zu bleiben. Und das bedeutet eben auch, andere Dinge loszulassen und die nicht mehr zu machen.
Sehr schön.
So widersprüchlich es vielleicht auch klingen mag.
Das stimmt, aber sehr schöne Schlussworte. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiter im Podcast dran. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen auf der Plattform, die ihr gerade nutzt. Oder auch gerne ein Like auf YouTube, falls ihr das Video von uns beiden hier gerade gesehen habt. Wenn ihr Feedback dazu habt oder nochmal Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne an modernwork@seibert.group. Alle Kontaktdaten dazu findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Natürlich auch die Kontaktdaten von der Nina, wenn ihr jetzt sagt, oh, das klingt total spannend, da müssten wir eigentlich mal bei uns dran arbeiten, dann kontaktiert doch gerne mal die Nina, die wird euch da bestimmt helfen und unterstützen, wie ihr die Teams da besser aufstellen könnt, wie ihr an dem Thema Alignment arbeiten könnt, wie ihr im Thema Dranbleiben vor allem arbeiten könnt und da einfach mal direkt auf sie zugehen. Ansonsten die Folge vielleicht einfach nochmal hören, ein bisschen mitschreiben nebenbei und dann kommt vielleicht der ein oder andere Aspekt auf, den man vielleicht auch einfach selber mal ein bisschen ausprobieren kann und dann, wie Nina schon ganz häufig vorgeschlagen hat, einfach mal reflektieren und schauen, was hat gut funktioniert, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert, was können wir verändern und da einfach mal auch selbst in den Trial-and-Error-Prozess reinzugehen und einfach mal Dinge auszuprobieren und ja, ein bisschen zu challengen und einfach mal offen zu sein, auch Dinge vielleicht mal falsch zu machen, aber da trotzdem einfach mal in diesen Veränderungsprozess ein bisschen reinzukommen. Nina, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Euch da draußen vielen Dank wieder fürs Zuhören. Danke dir, Nina. Ciao.
Danke, Florian, für die Einladung. Tschüss.